Herzlich willkommen an diesem großen und wichtigen Montag zum PTA-Heute-Podcast. Groß und wichtig, denn heute ist der Apothekenprotesttag. Viele Apotheken sind heute geschlossen. Viele ApothekerInnen, PTA und PKA finden sich auf Kundgebungen ein und demonstrieren gemeinsam für eine Verbesserung der finanziellen Lage der Apotheken. Vielleicht seid auch ihr gerade auf dem Weg zu so einer Kundgebung oder ihr seid auf dem Heimweg. Egal, denn sind unsere Themen heute, auch wenn sie nichts mit Protest zu tun haben, interessant für euch. Wir sprechen heute darüber, wie man Arzneimittelvergiftungen verhindern kann und wie man Rückstände von Medikamenten im Trinkwasser reduziert. Außerdem werfen wir einen Blick in die neue S3-Leitlinie Demenz und klären, warum einige Menschen Lugolsche Lösung trinken und warum man das besser nicht tun sollte. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Kinder und Arzneimittel. Immer wieder ein spannendes Thema. Immer wieder wird auch kritisiert, wenn Arzneimittel zu sehr nach Bonbon und Süßigkeit aussehen und Kinder animieren könnte, sich diese zuzuführen. Auch ein leckerer Geschmack kann da durchaus zum Risiko werden. Laut der Stiftung Kindergesundheit brauchen Kinder dafür auch gar nicht so viel Zeit. Die Situation, in denen man sie mal eben kurz aus den Augen lässt, zum Beispiel weil es an der Tür klingelt, die werden dann schnell genutzt. Auch der Aufenthalt bei Oma und Opa bietet ein Risiko dafür. Da liegen viele Medikamente rum und da wird in Omas Handtasche ganz gern auch mal nach einem Bonbon gesucht. Ja, und schon ist es passiert. Deshalb gilt, Arzneimittel und andere gefährliche Substanzen sollten für Kinder unerreichbar aufbewahrt werden. Medikamente sollten in einem abschließbaren Medikamentenschrank oder Kosmetikkoffer sicher verwahrt werden. Auch verbale Verharmlosungen stellen nach Aussage der Stiftung Kindergesundheit eine Gefahr dar. Begriffe wie Bonbons oder, je nachdem, wo man aus Deutschland herkommt, auch das Wort Zucker für Medikamente, das sollte man tunlichst vermeiden. Flüssige Medikamente sollte man niemals als Fruchtsaft oder mit dem Adjektiv süß anpreisen, nur damit das Kind im Bedarfsfall gern davon nimmt. Zu den für Kinder gefährlichen Arzneimitteln zählen laut der Stiftung Kindergesundheit vor allem Herzmittel wie Antiarrhythmika, Beta-Blocker oder Calcium-Antagonisten. Riskant seien zudem Opiate, Diabetesmittel sowie Paracetamol in hohen Dosen. Unbedenklich, vielleicht beruhigend unbedenklich, sei hingegen in den meisten Fällen, wenn das Kind die Verhütungspille der Mama genascht hat. Hat ein Kind ungewollt ein Arzneimittel geschluckt oder getrunken, dann gilt, den Mund des Kindes gleich mit Wasser ausspülen, um etwaige Reste zu entfernen. Danach sofort viel zu trinken geben, Wasser, Tee oder Saft, um die eingenommene Substanz zu verdünnen. Auf keinen Fall Milch trinken lassen, weil die Giftresorption eventuell beschleunigen kann. Es sollte kein Erbrechen herbeigeführt werden, betont die Stiftung Kindergesundheit, sonst besteht die Gefahr, dass Erbrochenes in die Lungen gerät. Auch vor der Verabreichung von Salzwasser wird gewarnt. Gerade bei kleinen Kindern kann es dadurch zu gefährlichen Elektrolytverschiebungen kommen. Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, aber auch Bewusstseinstrübung oder Bewusstlosigkeit bis hin zu einem Koma-ähnlichen Tiefschlaf sowie Atmungs- und Kreislaufstörungen gehören zu den Symptomen einer Medikamentenvergiftung. Wenn der Verdacht bestehe, das Kind könnte gefährliche Mengen von Medikamenten eingenommen haben, sollte man aber auf gar keinen Fall jetzt warten, bis diese Anzeichen auftreten, sondern sofort handeln. Das mahnt auch die Stiftung Kindergesundheit. So schnell wie möglich sollte dann der Kontakt zu einem Arzt oder einem Giftinformationszentrum aufgenommen werden. Und darauf kann man sich auch ganz gut vorbereiten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung bietet auf seiner Website eine kostenlose App für Vergiftungsunfälle bei Kindern zum Download an. Deswegen sage ich vorbereiten, im Notfall möchte man dann nicht erst die App runterladen. Im Notfall kann direkt aus der App bei einem Giftinformationszentrum angerufen werden. Sind bereits Symptome vorhanden, dann aber besser gleich die 112 wählen. Aber auch versierte Erwachsene, ja sogar erfahrene PTA, könnten versehentlich Arzneistoffe aufnehmen. Und zwar über das Trinkwasser. Das Umweltbundesamt warnt, Arzneistoffe sind biologisch hochaktiv und können insbesondere in Gewässern schädlich auf Lebewesen wirken. In Deutschland seien rund 2500 Wirkstoffe in mehr als 100.000 Humanarzneimitteln verfügbar und jährlich würden mehr als 35.000 Tonnen von ihnen verbraucht. Die Rückstände dieser regelrechten Medikamentenflut werden immer wieder in Gewässer- und Trinkwasserproben gefunden. Ihr Weg dorthin ist fast immer derselbe, über das Abwasser. So eine Kläranlage kann nicht alle im Abwasser befindlichen Substanzen zurückhalten, zumal entsprechende Methoden wie die sogenannte Umkehrosmose sehr teuer und energieaufwendig sind. Über den Ablauf verlassen somit häufig Reste und Abbauprodukte der Arzneimittel die Anlage. Die Wirkstoffklassen, die am häufigsten in Gewässern gefunden werden, sind jodierte Röntgenkontrastmittel, Schmerz- und entzündungshemmende Arzneimittel, insbesondere Diclofenac und Ibuprofen, Epilepsie-Medikamente wie Carbamazepin vor allem, Antibiotika, insbesondere hier Sulfamethoxazol und Cholesterinsenker und Blutdrucksenker natürlich. Da drängt sich jetzt die Frage auf, entsorgen Menschen bewusst ihre Medikamente dort im Abwasser oder hat es biologische Gründe? Also werden Medikamente jetzt ausgeschieden und gelangen auf diese Weise ins Wasser, dann ist das oft gar nicht so schlimm. Durch die Verstoffwechselung der Arzneimittel entstehen größtenteils biologisch inaktive Substanzen, sodass sich die potenziell schädliche Menge insgesamt reduziert. Eine Sonderrolle spielen da Kontrastmittel, also sowas, was PatientInnen vor bildgebenden Verfahren wie MRT oder Ultraschall gespritzt bekommen. Die sollen den Organismus ja nicht beeinflussen und werden daher weitgehend unverändert wieder ausgeschieden. Bei der unsachgerechten Entsorgung spielen vor allem die Schmerzsalben eine ganz wichtige Rolle. Zwar werden auch Tabletten oder Tinkturen ins Waschbecken oder die Toilette gekippt, doch scheint das irgendwie umständlich im Vergleich zur korrekten Alternative, nämlich der Entsorgung im Restmüll. Schmerzgele müssen von der Hand aufgetragen werden und was macht man dann danach? Logisch, Hände waschen. Und genau da liegt das Problem. In der Beratung sollten wir auf den Leitsatz »Wischen statt waschen« hinweisen. Wischen statt waschen. Also Salbenrückstände erst ausgiebig mit einem Tuch abwischen, das im Restmüll entsorgen und anschließend die Hände abspülen. Und natürlich sollte man auch mit dem Duschen oder Abwaschen der behandelten Hautstellen ein bisschen warten, bis das Gel Zeit hatte einzuziehen und zu wirken. Diclofenac, aber auch Ibuprofen und Phenazon wurden bisher nicht nur in Gewässern, sondern auch im Leitungswasser nachgewiesen. Dasselbe gilt für Rückstände von Antibiotika sowie der Verhütungspille 17-Alpha-Ethinyl-Estradiol, die bereits in sehr geringen Konzentrationen die Vermehrungsfähigkeit von Fischen und Amphibien beeinträchtigt. Da gibt es auch so ein Experiment in Kanada, wo man gezeigt hat, dass durch das Verweiblichen männlicher Tiere ganze Populationen zusammenbrechen können. Für Menschen liegen die Konzentrationen dieser Arzneimittelrückstände laut Umweltbundesamt meist um einen Faktor von mehreren hunderttausend unterhalb der therapeutisch wirksamen Konzentrationen und sind damit nach heutigem Kenntnisstand unbedenklich. In Anbetracht ihrer Anreicherung in der Umwelt und im Sinne des Leitbildes eines reinen Trinkwassers sollte jeder mit Unterstützung von medizinischem und pharmazeutischem Personal den Eintrag von Arzneimittelrückständen wo immer möglich vermeiden. PTA können hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie vor allem bei der Abgabe von Schmerzsalben, aber auch anderer Arzneimittel auf eine fachgerechte Entsorgung hinweisen. Wischen statt waschen, merken wir uns. Vielleicht seid ihr sehr aufmerksame Hörer des PTA-Heute-Podcasts und habt euch am Anfang gewundert, warum wir heute nochmal über die Demenzleitlinie sprechen. Denn das haben wir ja letztes Jahr schon getan. Bei der Vorbereitung auf die Folge habe ich mich auch kurz gewundert. Und tatsächlich wurde die S3-Leitlinie zur Demenz erst im Herbst 25 umfassend aktualisiert. Bislang fehlten aber Aussagen zu den Antikörpern Lecanemab und Donanemab. Das wurde jetzt nachgeholt. Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind laut der medizinischen Fachgesellschaften DGN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, und DGPPN, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit von einer Demenz betroffen. Etwa 450.000 Menschen erhalten diese Diagnose in jedem Jahr neu. Das Verständnis für die Vorgänge, etwa auf zellulärer und molekularer Ebene für die Pathomechanismen, die zu einer Demenz führen, wächst stetig. Ein Heilmittel gegen irgendeine Form davon wurde bislang aber nicht gefunden. Auch die kürzlich in Europa zugelassenen Arzneimittel Lecanemab und das seit Juli für die EU-Zulassung empfohlene Donanemab können Demenzerkrankungen wie Alzheimer nicht heilen, aber zumindest den Verlauf deutlich verlangsamen. In den aktualisierten S3-Leitlinien Demenzen sind diese beiden Arzneimittel nun auch in den Empfehlungen berücksichtigt. Weitere Neuerungen wurden ebenfalls aufgenommen und die schauen wir uns jetzt an. So enthalten die Leitlinien jetzt auch die Diagnostikkriterien für die eigenständige Demenzform limbisch prädominante altersassoziierte TDP43-Enzephalopathie. TDP43, das merken wir uns, das ist ein Protein, genauer gesagt das Transactive Response DNA Binding Protein 43 KDA. Aggregate dieses Proteins sind unter anderem bekannt bei der amyotrophen Lateralsklerose, abgekürzt ALS. Die Krankheit war ja kürzlich erst wieder medial präsent, wegen des Todes eines Schauspielers von Grey's Anatomy. Erst vor einigen Jahren entdeckte man, dass TDP-43-Aggregate auch bei einer Demenzform, die im hohen Alter vorkommt und sich phänotypisch mit der Alzheimer-Erkrankung verwechseln lässt, damit aber nichts zu tun hat. Die Aufnahme als eigenständige Demenzform mit den entsprechenden Diagnosekriterien soll nun die Differentialdiagnostik erleichtern. In puncto Diagnostik gibt es auch beim Thema Alzheimer eine neue Empfehlung, und zwar eine starke Empfehlung dagegen. Mehrere Bluttests auf Alzheimer stehen möglicherweise kurz vor der Zulassung. In den USA gibt es sie bereits seit dem Jahr 2021. Die Fachgesellschaften hinter der Demenzleitlinie sprechen sich aktuell deutlich gegen diese Tests aus. Wir empfehlen nicht, die Diagnostik von zerebraler Amyloidpathologie oder anderen neuropathologischen Aspekten neurodegenerativer Erkrankungen allein auf blutbasierte zugelassene Biomarker zu gründen, heißt es. Die ExpertInnen empfehlen daher weiterhin Liquoruntersuchungen und Bildgebung mittels Positronenemissionstomographie. Nach Ansicht der LeitlinienautorInnen zeigen neue Studien zwar gute diagnostische Werte für die ersten blutbasierten Biomarker für die Alzheimer-Erkrankung, allerdings braucht es noch mehr Evidenz. Die Leitlinien empfehlen daher den Einsatz der Blutmarker derzeit nur in Verbindung mit bereits etablierten Verfahren und nur durch ExpertInnen für Biomarkerdiagnostik. Ebenfalls im Bereich Alzheimer-Diagnostik angesiedelt ist die neue Empfehlung per Positronenemissionstomographie nach Aggregaten des Proteins Tau zu suchen. Neu in dem Empfehlungswerk sind auch zwei Abschnitte, die sich auf die Anwendung von Musiktherapie und von kognitiver Verhaltenstherapie beziehen. Das heißt, wir schlagen vor, mit Menschen mit Demenz aktive und rezeptive Musiktherapie zur Verbesserung der Kognition durchzuführen. Zum anderen schlagen die ExpertInnen vor, bei Depressionssymptomen, bei leichter kognitiver Störung, kognitive Verhaltenstherapie anzubieten. Damit erweitert man das Spektrum möglicher Therapien der Verhaltenssymptome sowie der nicht pharmakologischen antidementiven Behandlung. Musiktherapie war bislang bereits empfohlen als Therapie gegen Depressionssymptome und bei Agitation und Aggression durch die Demenz. Unter diesen nicht pharmakologischen Therapien von Verhaltenssymptomen finden sich auch Tanztherapie, Berührungstherapie oder Bewegungstherapie. Uns stehen glücklicherweise viele Optionen bereit, Patientinnen und Patienten ganzheitlich zu behandeln und so auch mögliche depressive Symptome bei einer Demenz zu hindern, sagt dazu der Psychiater Professor Dr. Frank Jessen, Co-Herausgeber der Leitlinie für die DGPPN. Das könne deutlich zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen, sagt er. So, jetzt gehen wir mal in den pharmazeutischen Bereich und zu unseren Antikörpern. Lecanemab und Donanemab werden nicht von allen Fachgesellschaften befürwortet. So sprach sich die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin gegen die Empfehlung aus. Sie beruft sich dabei auf Analysen, die keinen Zusatznutzen für die beiden Antikörper feststellen konnten. Und man muss sagen, Lecanemab und Donanemab sind nur für einen kleinen Teil der an Demenz Erkrankten zugelassen. So muss ein Nachweis vom Beta-Amyloid gesichert sein. Und Betroffene dürfen keine zwei Kopien eines APOE4-Alzheimer-Risikogens aufweisen. Die Antikörperbehandlung muss dann in einem bestimmten Behandlungsplan eingebettet sein und darf nur von FachärztInnen der Neurologie, Psychiatrie oder Psychotherapie durchgeführt werden, die bereits Erfahrung in der Alzheimer-Behandlung und die Möglichkeit zu einer zeitnahen MRT-Diagnostik haben. Und die Leitlinie enthält ein ganz neues Kapitel und es hat es in sich, denn es geht darin um Palliativversorgung. Damit reagiert man darauf, dass praktisch alle Formen der Demenz bislang weiterhin eine nicht heilbare und fortschreitende Erkrankung darstellen. Es heißt darin auszugsweise, wir empfehlen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit fortgeschrittener Demenz nicht medikamentöse und medikamentöse Maßnahmen der Palliativversorgung zur Linderung belastender Symptome wie Schmerzen, Dyspnoe und Schluckstörung regelmäßig durchzuführen. Bislang ist kein konkreter Zeitpunkt definiert, ab wann man mit Palliativversorgung beginnen sollte, aber das frühzeitige Sprechen über die palliative Versorgung kann helfen, sicherzustellen, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden, sagt Jessen. Für unser letztes Thema heute gehen wir mal wieder ins Internet, diesen tollen Ort, wo all die schönen Dinge passieren. Vor allem die medizinischen Empfehlungen bereiten mir immer große Freude. Ich hoffe, der Sarkasmus war deutlich. Im Internet wird die Lugolsche Lösung als eine Art Nahrungsergänzungsmittel zur Jodversorgung angeboten. Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor möglichen Gesundheitsrisiken. Wir machen mal ein bisschen Geschichte. Die Lugolsche Lösung ist eine Erfindung des französischen Arztes Jean-Guillaume Auguste Lugol. Früher wurde sie in der Notfallmedizin als Desinfektionsmittel zur äußeren Anwendung genutzt. Heute kommt sie eigentlich nur noch in Laboren zum Einsatz. Und da klingelt es jetzt vielleicht bei euch. Im Unterricht in der Schule und in der PTA-Ausbildung spielte sie durchaus eine Rolle. Unter dem Namen Jod-Kalium-Jodid-Lösung war sie bei uns zum Beispiel relevant beim Stärkenachweis, in der Schule sogar auf Kartoffelscheiben. Aber das ist nicht das, was das Internet empfiehlt, sondern hier geht es um Nahrungsergänzung für den Jodhaushalt. Deutschland hat tatsächlich mit einer Jodunterversorgung der Bevölkerung zu kämpfen. Die Lugolsche Lösung enthält aber so hohe Konzentrationen an Jod, dass die Einnahme gesundheitsgefährdend ist. Es besteht keinerlei Anlass für derart drastische Überversorgungen. Für die Behandlung vom nachgewiesenen Jodmangel sind angemessen dosierte Arzneimittel zugelassen, betont Angela Clausen, Expertin für Nahrungsergänzungsmittel bei der Verbraucherzentrale in NRW. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, schon ein kleiner Tropfen von 0,05 Millilitern einer 5%igen Lugolschen Lösung enthält mit rund 6,3 Milligramm mehr als das 40-fache der maximalen Zufuhrempfehlung für Erwachsene von 150 Mikrogramm Jod am Tag. Behauptungen, dass man mithilfe dieser Lösung ganz unproblematisch das Immunsystem stärken und selbst was gegen Schilddrüsenerkrankung oder gar Brustkrebs unternehmen könne, entbehren jeder Grundlage, so Clausen. Stattdessen kann der sehr hohe Jodgehalt laut Fachleuten zu massiven Funktionsstörungen der Schilddrüse führen, bis hin zu einer Schilddrüsenunterfunktion oder einem Kropf. Und jetzt wird's richtig wild. Das Marketing zur Lugolschen Lösung, es ist schon heftig. Die Verbraucherzentrale NRW hat 14 Online-Angebote zu Varianten der Lugolschen Lösung untersucht und darin verschiedene Beschreibungen gefunden, die typischerweise für Lebensmittel verwendet werden und damit irreführend sind. Darunter zählen zum Beispiel Angaben wie 100% vegan, laktosefrei oder glutenfrei. Außerdem Dosierempfehlungen, Angaben zu einer angeblichen Bioproduktion und für Nahrungsergänzungsmittel vorgeschriebene Hinweise, zum Beispiel, dass sie keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise darstellen oder dass die angegebene tägliche Verzehrmenge nicht überschritten werden darf. Dadurch wirken die Produkte tatsächlich wie Nahrungsergänzungsmittel. Vielfach wird auch als so eine Art Qualitätsmerkmal erwähnt, dass die Lösung nach dem europäischen Arzneibuch geprüft sei. Laut Angela Clausen bedeutet es aber nichts anderes, als dass die Herstellungskriterien eingehalten wurden. Mit Sicherheit und Wirkung hat das nichts zu tun. Den Hinweis, dass das Produkt nur für Laborzwecke bestimmt ist, sollte man hingegen unbedingt ernst nehmen, sagt sie. Auf vielen Internetseiten findet man dann auch noch zusätzlich Käuferbewertungen, die auf eine Behandlung von Krankheiten hinweisen. Das sind Aussagen, die von Nutzerseite aus als Meinungsäußerung zulässig sind, aber von Verkäuferseite als nicht bestimmungsgemäß zurückgewiesen werden müssten, so Clausen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, dass Nahrungsergänzungsmittel für Personen ab 15 Jahren nicht mehr als 100 Mikrogramm und für Schwangere und Stillende nicht mehr als 150 Mikrogramm Jod pro Tag enthalten sollten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit sieht die langfristige Aufnahme von maximal 600 Mikrogramm Jod pro Tag aus allen Quellen, inklusive Lebensmittel, Salz und Wasser, als unproblematisch für Erwachsene. Die Lugolsche Lösung hat also keinen Vorteil gegenüber den gängigen Jodidpräparaten und kann sogar schädlich sein. Ich sag ja, nur tolle Ideen im Internet. Naja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag. Ich wünsche euch viele motivierte, laute Protestteilnehmende. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und sag bis dahin und gehabt euch wohl.